Hallo liebe Zuhörer, hier ist Power and Comic Podcast, der Podcast mit der längsten Vorbesprechung und der längsten Nachbesprechung und der geringste Teil wird eigentlich nur aufgezeichnet. Mit mir heute dabei ist der Emu. Hallo Guten Emu.
Tag. Hallo.
Der Mattes.
Hi, mach schneller.
Ja, toll. Können wir jetzt endlich anfangen?
Wir quatschen jetzt schon eine Stunde und dann ist uns auf jeden Fall, wir sollten vielleicht mal aufnehmen.
Sechs vielleicht. Darf man Arbeitgeber nicht hören. Acht bestimmt. Wir sind vollzählig. Ich möchte das feiern.
Ja.
Okay, gefeiert.
Ich habe geklatscht.
Ja. Wunderschön, wunderschön. Mattes, wie geht's dir?
Mir geht's abgesehen davon, dass meine Familie sich in einer Spirale der immer neuen Infektionen mit allem bunten Sammelsurium, abgesehen, dass es noch so von Covid gibt, quer infiziert und alle hier ständig aus allen Körperöffnungen Eiter tropfen. Davon abgesehen geht's mir ganz gut.
Ah, toll.
Und bei dir eben? Ganz ähnlich, wunderbar, abgesehen von einer fetten Bronchitis, mit der ich mich seit zwei Wochen rumschleppe.
Ekel.
Ja, es ist widerlich, aber dadurch habe ich ein bisschen Zeit zum Lesen gehabt und andere entspannende Dinge zu machen, wie stundenlang irgendwelche Reels zu gucken, wie Leute von Skateboards fallen und sich alle Knochen brechen.
Oh, gut. Ein Hobby.
Ja.
Auch, ja, klar.
Was Aufbauendes.
Absolut, da denke ich mir auch jetzt mal, was habt ihr von eurer Scheißbeweglichkeit, ihr Idioten?
Wer stellt sich auch freiwillig auf ein Rott, auf ein Brett mit Rollen? Ja.
Ich kann noch aufstehen.
See you later, boy.
Schön, schön.
Ja, wie geht's dir?
Ach du, hier sind alle gesund, also geht's mir eigentlich ganz gut. was hast du erwartet, was von als Antwort kommt? Mhm. Außerdem wurde eins meiner liebsten Videospiel-Franchises jetzt für die Konsole released, Anno. Mm. Ich bin eigentlich weg. Also lesen kenne ich nicht. Ich baue nur noch Städte, Inseln auf und sehe zu, dass meine Bürger zufrieden sind.
Das war auch gerade vollkommen gelogen. Also wir haben nicht vorher schon eine Stunde gequatscht. Eigentlich haben Mattes und ich nur noch gewartet, weil Andreas nicht kam.
Ja, so ist es.
Ich muss das hier noch fertig bauen.
Ja, das funktioniert so nicht. Ich hatte nicht genug Brot. Das ist ein echtes Problem in meinem Leben. Oder im Leben meiner Untertanen. Die waren tatsächlich kurz davor, eine Gewerkschaft zu gründen. Da muss ich noch mal irgendwas niederknüppeln. Nein, ich bin ganz begeistert. Anno ist für die Konsole raus und es funktioniert fantastisch von der Steuerung her. Wo ich am meisten Sorgen mit hatte, es sind zwar noch keine DLCs da und da gab es einige für den neuen Anno-Teil. Aber ich bin versunken, weil ich alles das bekomme, was ich von Anno haben möchte. Ich habe komplexere Warenketten, ich kann alles aufbauen, alles wächst und gedeiht. Der neueste Anno-Teil hat auch so neue Spielmechaniken, dass ich meine Bevölkerung verteilen muss, also von Bauern bis irgendwann Bürger und so brauche ich alles, weil wenn ich keine Bauern mehr habe, laufen meine Bauernhöfe nicht. Wenn ich keine Bürger mehr habe, dann laufen aber meine Fabriken nicht. Und es ist schön komplex, es lässt sich gut steuern, womit ich nicht gerechnet habe. Und ich verbringe sehr viel Zeit damit, durch die Gegend zu klicken, deswegen. Das ist gut für mich.
Hast du jetzt quasi diese eine Woche Umsonstspiel-Version probiert, oder?
Ich habe einen Abend Umsonstspiel probiert und dann habe ich die 40 Euro ausgegeben. Einfach, weil ich auch ehrlicherweise sagen muss, ich finde 40 Euro total fair. Also,
die machen das Geld ja über die DLCs. Ja.
Genau, die machen das Geld über die DLCs. Aber andere, aber
die brauchst du jetzt halt nicht zwingend?
Nee. Okay. Also DLCs, ich weiß gar nicht, ob die kompletten DLCs überhaupt für Konsole kommen. So tief bin ich da noch nicht drin.
Die sind schon da.
Ah, okay. Ein bisschen vermisse ich, ein paar Sachen vermisse ich nämlich auch schon. Da muss ich da nochmal reingucken.
Wie, denn du willst speichern? Das kostet 5 Euro.
Ich speichere nicht, ich spiele bis zum Ende.
Ach, das ist genau die Sache, die ich uncool finde. Also, dass du veröffentlichst und die ganzen DLCs schon da sind. Also, wenn man später ein Spiel erweitert, weil die Leute sagen, also wir haben ja neulich über Hogwarts gesprochen, da haben sie erst gesagt, sie machen kein DLC und jetzt schreien halt alle, ey, ihr wollt kein DLC machen, wir wollen aber mehr Zeug. Und dann finde ich das total legitim, auch wenn das nochmal Geld kostet, weil die Leute dann nochmal arbeiten. Das ist total gut, aber dass man halt von Anfang an DLC, und ich bin da jetzt nicht tief genug drin, inwiefern das eine faire Preisgestaltung ist, aber da sind Ubisoft schon oft die neuen EA.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer sind denn die DLCs?
5 das Stück.
Ah, das ist aber, das sind das wirklich die vollwertigen DLCs?
Naja, das sind halt so Mini-Add-ons, die das hat 4,99 und kriegst teilweise sich irgendwie die Yama-Dekoration oder so ein
Krenz. Achso, nein, ich rede bei den DLCs, meine ich aber die vollwertigen, die ja sonst auch für den PC.
Ach so, da kommen noch mehr. Okay, gut.
Weil ich auf dem PC kamen 4 oder 5 DLCs.
Ah, okay.
Und haben auch komplett neue Gebiete aufgemacht und komplett neue Spielmechaniken.
Aha. Ich weiß es halt daher, weil meine Frau spielt das auch. Die suchtet es gerade wie behämmert und morgen läuft dieser freie Zeitraum aus und die hat auch schon gesagt, ja, ich werde es mir dann kaufen und bla bla. Und dann hat sie halt geguckt, zusätzlicher Kunde irgendwie 8 zusätzliche Add-ons, die du laden kannst für je 4,99, wo du halt dann irgendwelche Krimskrams dazu kriegst, so was ist eine Beleuchtung oder sowas. Halt so Mini-Items oder zusätzliche Gadgets, ja. Ich dachte, die waren jetzt damit gemeint, aber wenn du das halt alles dazu kaufst noch extra, dann bist du halt auch bei deinen 80, 90 Euro. Ja, wenn jetzt aber auch noch mal zusätzlich in größere DLC-Packs kommen, dann hast du nachher deine 150 Euro für das Spiel bezahlt.
Ja, genau, also da bist du auch auf dem PC irgendwann gewesen. Aber die anderen DLCs haben halt wirklich neue Bereiche freigeschaltet, neue Gebäude, irgendwann auch Touristen, die auf deine Insel kommen und haben also das Endgame, wo du halt irgendwann angekommen bist, nochmal erweitert und dir nochmal neue Spielmöglichkeiten aufgemacht. Die waren es dann aber auch jedes Mal wert und haben auch tatsächlich in der Presse immer sehr gute Resonanz bekommen, was den Inhalt angeht und die Menge. Vielleicht kriegen wir es ja noch für Konsole. Mal gucken, ich weiß es nicht.
Haben wir ein Schmicht in der Leitung oder was ist das?
Ich weiß nicht.
Ich mach noch kurz was nach. Ich hacke.
Okay.
Ist das über dem Tisch oder unter dem Tisch?
Über.
Okay. Das würde ich jetzt auch behaupten.
Ihr turnt mich anders an.
Mathis, hast du auch irgendwas gelesen?
Natürlich habe ich auch gelesen und ich habe mich bewusst mal wieder außerhalb meiner Komfortzone begeben. Das mache ich nicht mehr ganz so oft, aber ich war wagemutig, ich war abenteuerlustig. Und das erste Buch, das ich mir angeschaut habe, das hole ich jetzt unterm Tisch tatsächlich hervor, ist ein wunderschönes, großes Album, das da heißt Dagobert und der Drache von Glasgow. Das wurde feilgeboten vom Egmont Verlag, die ja tatsächlich den Großteil der Disney Comics in Deutschland machen. Und ich habe mir das einfach mal gegriffen, weil es wahnsinnig schön aussah. Also auch in einem ähnlichen Aufwand mit so einem Leineneinband und was die aufwendige Kolorierung angeht. Wie diese Disney-Hommage-Bände, von denen wir einige gelesen haben, Andreas.
Ja.
Also daran erinnert von der Dicke des Papiers, Wertigkeit des Drucks. Es ist ein wahnsinnig schönes Buch. Und es ist tatsächlich auch, ich bin jetzt nicht so firm, was europäische Disney-Comics angeht. Es ist von den Herren Chamblain, denke ich, heißt er, und Petrossi. Ich hoffe, das sind Herren. Ich bin so unfirm, was Jory Chamblain und Fabrizio Petrossi. Ich hoffe, das sind Herren. Also, von diesen guten Menschen, die das gemacht haben, unabhängig ihres geborenen und identifizierten Geschlechts. Und worum geht's? Es geht um Dagobert Duck. Und es geht darum, dass seine Neffen ein Theaterstück aufführen wollen in der Schule über den Drachen von Glasgow. Der ist ein Seemonster, ganz ähnlich wie das Monster von Loch Ness, das eben auch in Schottland aufgetaucht ist und schon einige Zeit vor dem Monster von Loch Ness. Und sie möchten Dagobert halt befragen, weil er zu dieser Zeit in Schottland gewesen ist. Er stammt ja daher und war als Kind in Glasgow. Und er reagiert da sehr, sehr kratzbürstig drauf und hat gar keinen Bock, sich darüber zu unterhalten. Und deshalb befragen sie dann eine Tante, eine andere Verwandte. Und dann geht's in einen Rückblick in die Kindheitstage von Dagobert Duck. Und dann passieren ganz viele Dinge, die ich gar nicht von diesem Comic erwartet habe. Und der ist eine wirklich schöne Coming-of-Age-Geschichte mit diesen Kids in den, mit diesen sehr armen Kids in den Straßen von Glasgow, wo es auch drum, wo thematisiert wird, es gibt eine Mine in der Stadt und alle müssen da arbeiten und dann geht's drum, dass irgendwann Dagoberts Mama vielleicht auch arbeiten werden muss, weil immer weniger Arbeit da ist und weil sie irgendwann, die Mine läuft immer schlechter, die Herren verdienen da immer schlechter, dann auch überlegen, Frauen und vielleicht später sogar Kinder dahin zu schicken, weil die halt in die engeren Schächte kommen. Und also das ist immer noch eine familien- und kinderkompatible Geschichte, aber die die thematisiert sehr, sehr gesellschaftskritisch diese Umstände, in denen man sich da befand. Und vor allem ist das eine richtige Origin-Geschichte. Also da geht's drum, wie wie auch der Grundstein dafür gelegt wird, dass Dagobert so fixiert wird auf Reichtum und auf Geld verdienen. Der hat zu dem Zeitpunkt noch ganz andere Werte. Und ansonsten ist das eine schöne, klassische Abenteuergeschichte mit Kindern als Protagonisten. Und tatsächlich auch sehr frischen Charakteren, außer dem kleinen Dagobert, der wie gesagt noch eine ganz andere Figur ist, sind das Charaktere, die man zumindest als oberflächlicher Disney-Fan kaum kennt. Es sieht wunderschön aus und hat mich vor allem überrascht. Mhm. Ja. Und ich für jeden, der ähnlich wie ich keine wahnsinnig großen Aktien darin hat, aber mal Bock hat, in die Richtung wieder was zu machen, in die Richtung wieder was zu lesen und vielleicht auch mal etwas fernab des lustigen Taschenbuchhumors, kann ich das bedenkenlos empfehlen. Das hat mich sehr überrascht und mich sehr gefesselt.
Kostet wie viel Taler?
Kostet 29 Taler, was kein Schnapper ist, hat einen Umfang von, ich schaue gerade noch mal nach, es erweitert das Album, also es sind knapp 60 Seiten Story, aber es ist albengroß, dicker und wirklich sehr dickes, mattes Papier, hervorragender Druck, Leineneinband. Das ist kein Schnapper, aber das ist auch nicht zu teuer für die Darreichungsform.
Mm, okay.
Ja.
Nice.
Aber klingt ja so, als hätten sie das, was wir ja damals an den anderen Alben am meisten kritisiert haben. Sieht schön aus, wenig Inhalt und dafür sehr teuer, aber ganz gut ausgeglichen hier.
Ja, also das hat tatsächlich ein sehr, sehr gutes Storywriting. Also ohne Riesentwists und aber es hat den Charme und dieses ganze Appeal von europäischen Disney-Comics und hat aber eine andere Ernsthaftigkeit, ein anderes Gewicht. Mhm. Es hat trotzdem diese Freundlichkeit und Leichtigkeit, hat aber viel ernstere Untertöne. Vielleicht kenne ich auch nicht genug europäische Disney-Comics, wenn ihr sagt, Mensch, Mattes, da bist du ganz auf dem Holzweg. Dann musst du dir aber dringend noch mal X oder Y angucken. Lasst uns das gerne auf den üblichen Wegen zukommen. Vielleicht schaue ich mir da noch mal was an. Aber ich schaue ja immer mal wieder da rein und halte das für relativ unikat.
Mhm. Nice.
Cool. Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
Du, Memo?
Ja.
Mir ist was aufgefallen.
Dir ist was aufgefallen?
Ja. Ich habe mich sehr gefreut, denn du bloggst wieder.
Ja, ich versuche es. So langsam pegelt sich bei mir alles wieder ein bisschen ein. Ich konnte meine Technik etwas verjüngen. Was mich sehr freut, mit meiner bis letzte Woche noch bestehenden Technik war das eher ein Krampf. Deswegen, ja, ich blogge wieder. Du spielst auf ein paar News an, ja, auf ein paar Aktualitäten.
Ja, vielleicht.
Genau, vielleicht. Genau. Wo fangen wir an? Ein paar Serien enden bei Marvel Comics. Und zwar unter anderem Daredevil, Chip Zdarsky und Marco Cecchetto beenden ihren Run wohl kommenden Sommer beziehungsweise Herbst. War noch ein bisschen kryptisch formuliert, also Marvel hat einen Teaser rausgehauen, dass die Saga enden soll, August 23. Ist jetzt die Frage, ob das die finale Ausgabe sein soll oder ob das der Beginn des finalen Story Arcs ist. Da bin ich bis jetzt noch nicht so wirklich durchgestiegen. Auf jeden Fall geht's dann jetzt zu Ende. Nach zwei Runs einer großen Event-Story. Wie ist denn eigentlich der aktuelle Stand zur potenziellen deutschen Publikationen. Hast du da was Neues?
So wie ich hörte von Händlern, gab es ein Newsletter, in dem Deluxe-Editionen beworben wurden. Mhm. Und demnach sollen wir dieses Jahr noch zwei Deluxe-Editionen zu Daredevil bekommen. Das eine ist eine Frank Miller Deluxe-Edition. Und das andere ist im Dezember dann die Chip Zdarsky, der erste Teil davon.
Der erste Teil.
Genau, als Sammelband. Ich denke nicht, dass wir alles in eins packen, weil das wäre der dickste, den sie bisher rausgebracht haben.
Ja.
Aber ich denke, die werden den ersten Teil bis zum Event und vielleicht auch das Event inklusive in so einer Deluxe-Edition, im Englischen wäre es ein Omnibus, bringen.
Ist das was wir schon mal öffentlich diskutiert haben?
Nein, weiß ich nicht. Ich bin alt und vergesslich.
Okay. Also kann es sein, dass wir gerade ein paar Leute haben umfallen lassen.
Du? Ich habe nichts gehört.
Okay. Also, ja. Okay, gut. Lassen wir mal so stehen. Wir hatten das ja schon mal diskutiert, welche potenziellen Formen Panini da an den Tag legen könnte. Ich befürchte ja, dass sie möglicherweise ein paar Sachen rauslassen könnten, weil sie es schon mal in irgendeiner Form gebracht haben. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass sie es trotzdem noch mal reinpacken. Ja, bin gespannt, wenn ich Inhaltsangaben dazu lese.
Ja,
genau, nicht ganz so dramatisch, aber trotzdem noch interessant. Captain Marvel endet auch. Das waren auch sehr viele Ausgaben. Moment, ich muss mal kurz switchen. 50 Ausgaben, genau. Kelly Thompson schreibt die Finalausgabe Nummer 50. Die soll die Serie beenden. Sie steigt dann aus. Ob es einen Neustart gibt, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Die 50. Ausgabe soll dann aber in Oversized kommen, also doppeltes Format von der Menge her. Ja, lief jetzt auch 4 Jahre, die Reihe. Die geht auch zu Ende.
Da ist schon, viel.
Ja, das ist schon viel. Verfolgt das irgendwer von euch?
Nein.
Überhaupt
nicht. Ich hatte ein paar Ausgaben mal gelesen, war ganz nice. Eher so Feel-Good-Story. Ja. Wenn man was Leichtes zum Weglesen haben möchte, war das eigentlich ganz angenehm. Ja. Aber nichts für viele Leser, die auf den Geldbeutel achten müssen.
Okay.
So hart es auch klingt.
Mathis, du hast dich auch so ein bisschen
reingebracht. Ja. Ich bin bei Superhelden gerade ein bisschen weg von fortlaufenden Stories. Und wenn, versuche ich mich immer ein bisschen auf Miniserien oder Abgeschlossenes zu fokussieren.
Ja.
Ich habe auch einen Klassiker nachgeholt, der in dieser Marvel Must-Have-Reihe veröffentlicht wurde. Und zwar Silver Surfer Parabel.
Hm. Erste Mal gelesen?
Ja.
Okay.
Und unterwältigt ist ein hartes Wort. Aber die Erwartungen waren sehr hoch, wenn Stan Lee und Möbius zusammen eine Story machen. Und ich habe sehr viel dazu gehört. Also der Comic steht ja bei sehr, sehr vielen Fans und Lesern sehr hoch im Kurs. Und ich verstehe, warum er das tut. Weil er ja erstmal eine sehr kompakt erzählte Geschichte, sind, glaube ich, auch knapp 70 Seiten. So ein Oversize im Original gewesen, wenn ich das richtig sehe. Es hat diesen Möbius-Look, den er aber tatsächlich dafür, das konnte man auch lesen, etwas bewusst und absichtlich amerikanisiert hat und schon etwas angepasst hat. Das heißt also, dass diese extremen Schraffuren und der wahnsinnige Detailgrad, den er sonst ja auch für Alben, also für größeres Papier einfach entworfen hat ursprünglich, dass er das etwas zurückgefahren hat. Es ist trotzdem natürlich eine Augenweide. Und es ist natürlich sticht's aus vor allem zwischen den Superhelden-Comics dieser Zeit nochmal deutlicher hervor. Weil damals für meine Begriffe weniger experimentiert wurde und weniger stilistisch unterschiedlich gemacht wurde, als es heute vielleicht der Fall ist. Und inhaltlich ist es halt eine sehr klassische Geschichte. Also es geht im Grunde darum, dass Galactus auf die Erde kommt. Und er hat ja versprochen, er hat ja einen Eid geleistet, die Menschen nicht zu bestrafen, nicht zu zerstören, nicht zu vernichten, nicht aufzuessen. Aber er bietet sich denen halt als deren neuer Gott dar Und die Leute rasten natürlich auch komplett aus, weil Menschen völlig Banane sind. Das wissen wir nicht erst seit gestern. Die letzten 3 Jahre haben das eindrucksvoll gezeigt.
Mal wieder.
Mal wieder in Reinessenz. Und der Surfer ist, also es ist wenig Superheldengekloppe, sondern es ist viel Diplomatie und Dialog. Der Surfer versucht halt irgendwie die Menschen über Politik und über Medien zu erreichen und denen zu sagen, pass auf, hört auf, euch hier in Fraktionen einzuteilen, euch gegenseitig umzubringen. Denn Galactus sagt immer, wenn der Surfer ihn auf seinen Eid anspricht, nur, was? Ich bin nur hier. Ich lasse die Menschen machen, was sie tun wollen. Und es gehen halt trotzdem alle kaputt. Das ist pfiffig und es ist interessant zu sehen, wie die Geschichte sich dann auch an Protagonisten, die keine Superhelden sind. Es gibt so einen Sektenführer und also der eigentlich von Anfang an nicht wirklich spirituell ist, sondern sich selber begünstigen will. Und der hat eine Schwester, um die geht's da auch. Das ist so eine schön erzählte Analogie auf Religion, auf Massenverirrung, auf Manipulation. Aber vielleicht habe ich zu viel erwartet. Also es hat mich nicht komplett vom Sockel gehauen. Ich fand's gut, ich fand's sehr gut. Aber es hat mich nicht komplett vom Sockel. Verstehst du das, Emo?
Ja, vollkommen. Also bei mir ist es jetzt schon sehr, sehr viele Jahre her, dass ich die Story gelesen habe. Ich habe sie mir nach dem Lesen in der Deluxe-Edition irgendwann nochmal gekauft, einfach weil ich wusste, dass das Artwork so fantastisch ist und es einfach visuell der übelste Kracher ist. Aber ja. Für mich ist Silver Surfer Parallel eigentlich eher ein Bildband als Comic, was ich lese, weil ich die Story genießen will. Das ist eine Geschichte mit sehr, 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 sehr tollen Zeichnungen und irgendwie in ein Story-Korsett gegossen, damit sie auch halbwegs ein Konzept ergeben. Das war's. Mhm. Also ist halt inhaltlich nicht der Überflieger. Ja. Aber sieht super aus.
Habe ich genauso empfunden. Ich glaube, es ging eher um die Kombination der beiden kreativen Köpfe dahinter, dass man die irgendwie zusammenbringt. Und ja, optisch fantastisch. Gerade in dieser sehr großen Edition, die es auch gibt. Es gibt diese Überformat-Edition.
Ja.
Und das macht natürlich schon ganz schön viel Spaß.
Und da muss man sich auch, also ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, ob es auf Social Media war oder ob das ein Rezensentenkollege war. Man muss sich halt ein bisschen fragen, wenn man jetzt nicht die Marvel Must-Have-Reihe komplettieren möchte, warum man sich den Band für 20 Euro kaufen soll, wenn man für 30 Euro das Oversized Deluxe Hardcover bekommt. Da hat das schon wenig Daseinsberechtigung. Das muss man auch ganz klar sagen.
Es ist halt ein sehr, sehr berühmter Titel, der dann wahrscheinlich in so einer Kollektion einfach mit aufgenommen werden muss.
Ja, genau. Also die Kollektion auch. Ja. Aber, und der wird vermutlich länger und langfristiger nachgedruckt. Aber wenn es einem jetzt darum geht, die Story zu haben, und wir haben gerade rausgearbeitet, dass da gibt es vor allem visuelle Gründe für, dann zum jetzigen Zeitpunkt, wo das noch lieferbar ist, zumindest beim großen Versandhandel des Teufels, habe ich gerade noch nachgeschaut, dann muss man sich halt die Frage stellen, möchte man, also die sind völlig in Ordnung, die Marvel Masters. Ich habe jetzt ein paar Mal schon positiv darüber gesprochen, aber ein paar Sachen daran sind schon Budget, zum Beispiel Papierdicke und Druck. Das ist was anderes als nee, genau, das ist jetzt bei Silver Surfer Parabel generell. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe, ich habe Bock auf das Buch, hole ich jetzt für 20 das Must-Have oder hole ich für 30 die Deluxe, dann muss ich da nicht lange nachdenken, ehrlich gesagt.
Ja, klar.
Das ist keine große
Marvel Must-Have. Ja, genau, aber die orientiert sich ja am internationalen Vorbild.
Ja, klar.
Also, klar. Ne, die wird ja hier nur quasi nachgedruckt in Deutsch. Und ich denke,
da geht es nur darum, wenn jetzt Leute zuhören, total toll. Ja. Ich verstehe die Daseinsberechnung. Es gibt auch Leute, die möchten diese Marvel Must-Have-Reihe komplett sammeln, damit die es in einem durchgängigen Format haben und nebeneinander im Regal und die Silver Surfer-Stories dann mit dem Silver Surfer-Logo und so weiter. Aber wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich habe Bock auf Parabel, dann würde ich die Deluxe empfehlen.
Ja. Da bin ich ganz bei dir. Ja.
Also Bock hat man darauf, wenn man das Artwork feiern will. Wenn man jetzt Bock auf eine sehr, sehr gute Silver Surfer Story hat, dann liest man diesen gigantischen Run von Dan Slott, würde ich sagen.
Absolut, da bin ich bei.
Ja.
Ja.
Ja. Ist für mich auch Top-Notch Silver Surfer.
Aber halt in Deutschland vergriffen.
Oh ja, okay. Ansonsten, was ist Stan Lee als Autor? Die Büchse der Pandora macht man das nicht auf.
Nee.
Ja. Nee. Das ist okay.
Excelsior.
Ja.
apropos.
Es war halt auch ein Dinosaurier.
Wow.
Oh, Überleitung aus der Hölle.
Du hast das Ü-Wort gesagt.
Jetzt ist es kein mehr. Ja, schade eigentlich. Bis gerade war okay. Ich hab auch eine Story gelesen, die, also flach war die gar nicht. Nehmen wir mal an, man möchte eine Geschichte mit Dinosauriern und Superhelden erzählen. Oh Gott. Warum nicht beides in eins?
Da fallen mir sehr viele Gründe ein. Aber fang fort.
Ich habe Jurassic League gelesen, gerade bei Panini erschienen. Und Jurassic League ist genau das. Wir sind irgendwo prähistorisch unterwegs in einer alternativen Realität, wo Menschen und Dinosaurier zusammenleben. Und auch da gibt es Superhelden, wie zum Beispiel Supersaurus, Badsaurus oder Wonderdon. und diese lernen wir am Anfang alle einzeln kennen. Es ist wirklich keine dolle Story. Wir lernen die Helden alle einzeln kennen. Dann kommt eine Bedrohung auf und sie müssen sich zu der Zeit, um die Menschheit und die Erde zu beschützen, gegen einen anderen großen, bösen Dinosaurier stellen. Warum habe ich das Ganze gelesen?
Ja, frage mich auch.
Daniel Warren Johnson ich habe mich blenden lassen vom Cover, das von Daniel Warren Johnson kommt, den man vielleicht noch von Wonder Woman Dead Earth kennt oder aus dem englischen Duo Superbomb ist da gerade rausgekommen, den ich noch unbedingt lesen möchte. Mhm. Und das Cover sah
Powerbomb.
Halt, Powerbomb, so, danke. Mhm. Und das Cover sah so aus und ich habe mich davon blenden lassen, habe gedacht, der hat alles gezeichnet, hat er nicht, aber er hat es geschrieben. Und wem?
Der obligatorische Fehler.
Ja.
Den machen doch eigentlich nur Leute, die gerade anfangen zu lesen. Das Cover sieht geil aus, dieser Comic ist fantastisch, gucke rein. Scheiße, ist ein Postkarten.
Der Name steht ja auch vorne drauf. Und ja. Da habe ich irgendwie. Ja, steht ganz dick drauf. Er hat ja auch geschrieben.
Ja.
In dem Moment habe ich halt gedacht, naja, der Name steht drauf, was er ja schon gemacht haben, außer gezeichnet, wenn das Cover auch von ihm ist. Aber ich habe es gar nicht bereut.
Okay, wer hat es gezeichnet?
John Michael Juan Gedon, der hat auch mitgeschrieben wohl, und Rafa Jarris, sagen wir alle nichts. Mhm. Sah ganz passabel aus, bis auf das dritte Heft, das sah, fand ich schlimm aus. Aber es hat mir Spaß gemacht. Wer sich auf diese Idee einlassen kann und ein bisschen was Verrücktes lesen möchte, das auch in sich abgeschlossen ist, ein bisschen was zu lachen haben will, abends auf der Couch zum Wegsnacken, da macht das Spaß, da ist das super. Da ist das wie so ein surrealer Trip. Ich kann es schon empfehlen.
Okay. Sorry, ich bin nicht überzeugt.
Doch, das ist toll. Das ist
ja, okay.
Ja. Und du kriegst halt auch die ganze Jurassic League, die sich dann am Ende gegen diesen einen Gegner stellen muss. Doch, das ist schon gut.
Okay. Mathis? Bist du überzeugt?
Ich bin eigentlich ein Fan von so bekloppten infantilen Konzept. Ich bin der Überfan von diesen Schildkröten, die zu Ninjas werden, weißt du. Aber ja. Was der Andreas da erzählt hat, ist mir nicht hysterisch genug.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Vielleicht hast du mir das nicht hysterisch genug wiedergegeben, aber du erzählst das, als
über die Story reden, weil da gibt's nichts zu entdecken. Aber Batman bekommt auch schon seinen Robin, zum Beispiel.
Aber ist das so richtig knallig, hysterisch, überdreht, schnell, grell, bunt?
Ja, komplett. Macht auch viel von der Kolorierung, ist auch total bunt. Dadurch wirkt es dann noch mal ein bisschen mehr so. Der Supersaurus ist natürlich auch von Menschen großgezogen worden und möchte deswegen sein Dorf beschützen, weil seine Eltern sind halt auch Menschen, die ihn dann gefunden haben und zu diesem großen Dinosaurier aufgezogen haben, der nicht wusste, dass es andere Dinosaurier mit diesen Superkräften gibt und die dann kennenlernen. Das ist schon. Und das alles gepresst, ich glaube, in 5 Hefte waren es. Oder 6. 6 Hefte. Das passiert alles ganz, ganz schnell hintereinander. Da ist nicht viel Erklärung. Da ist ganz viel Krachbumm. Und es hat auch was von diesen Kaiju-Monstern, wenn hinter dieser große Bösewicht kommt. Weil er halt so übergroß ist, der Dinosaurier, auch im Vergleich zu allen anderen Dinosauriern. Das ist schon sehr abgedreht. Und wessen Humor das trifft, der wird da schon Spaß dran haben.
Okay. Kaufe ich ab, glaube ich. Ich bin wahrscheinlich einfach nur nicht die Zielgruppe.
Wahrscheinlich nicht.
Dann bin ich die jetzt vielleicht doch.
Ja.
Okay.
Man muss es ja auch gar nicht sein.
Emo haben wir nicht abgeholt.
Aber das ist okay. Damit habe ich auch gar nicht gerechnet, ehrlicherweise.
Nee, komm.
Aber vielleicht gibt es ja ein Crossover mit der.
Komm, ja, ist gut.
Mit der zukünftigen Wonder Woman-Reihe.
Ja, genau. Soll ich das Ü-Wort nochmal sagen? lass uns was Aktuelles besprechen.
Das war aktuelles gerade raus.
Ja. Im Deutschen.
Ja, ja.
Was Aktuelleres. Und zwar, Tom King soll ab September der Autor der monatlichen Wonder Woman-Reihe werden. Eine neue Wonder Woman-Reihe. Die aktuelle geht zu Ende von Becky Cloonan und Michael Conrad mit der stolzen 800-Nummer, also der Legacy-Number. Und dann gibt's einen Neustart mit Tom King und Daniel Sampere. Steigt irgendwer ein?
Er schreibt Tom King, also ich werde zumindest in die ersten Issues mal reinlesen.
Würde ich mach tatsächlich wahrscheinlich auch mal versuchen.
Nicht. Echt? Doch, ja,
also trotz fortlaufend? Trotz fortlaufend würde ich mit Tom King mal versuchen. Also ich habe ja bei fortlaufenden Superhelden-Serien häufig das Problem, dass sie den Künstler nach 6 bis 12 Ausgaben wechseln. Und dann bin ich oft abgeturnt, aber ich bin ja schon ein großer Fan von dem, was Tom King macht. Insofern würde ich das wahrscheinlich auch mal mitversuchen, ja. Vielleicht ist das mal eine Reihe, die wir zu dritt angehen.
Ja, ich bin sehr gespannt, weil Tom King hat ja bekanntlich sehr viel Sitzfleisch, was Ongoing-Serien anbelangt, soweit das selbst der Verlag den rausschmeißt. Das war ja bei Batman nochmal passiert. Ich finde es ein bisschen irritierend, dass er sich das nochmal antut, weil er hat jetzt in den letzten Jahren eigentlich mehrfach bewiesen, dass er super funktionabel in Sachen Mini- und Maxi-Serien ist. Eher Maxi-Serien, also 12-teilige Ausgaben. Aber Ongoing-Serien, ich werde es auf jeden Fall lesen, aber ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Ich freue mich auf der einen Seite, aber ich habe echt ein bisschen Angst, dass er sich wieder so verhaspelt wie bei Batman.
Mhm.
Ja.
Nicht zu Unrecht, ja.
Zumal er ja noch für weitere Sachen eingekauft wurde. Bleiben wir bei Tom King. Er soll nämlich auch eine Pinguin-Serie schreiben. The Penguin zusammen mit Stefano Gaudiano. Ab Juni auch bereits. Ongoing? Das weiß ich nicht. Habe ich bisher keine Info zu gefunden. Es las sich wie ongoing. Ich vermute aber eher, dass es eine limitierte sein wird. Gerade weil es so als Crime-Comic angepriesen wird, denke ich, dass es eine limitierte ist. Also ich hoffe nicht, dass er parallel zu dem ganzen Krempel, den er noch macht, zwei Ongoing-Serien schreibt. Das wäre, glaube ich, fatal.
Ja.
Ich hoffe nicht, dass er das macht. Ich hoffe nicht. Ja. Ja. So viel zu Tom King. Wir bleiben bei Pinguin. Ich habe auch was gelesen. Das ist eigentlich selten dämlich, dass ich das hier jetzt anspreche zu dem Zeitpunkt, weil gestern eigentlich der vorangegangene Comic dazu im Deutschen erschienen ist. ein bisschen doof, aber ich habe es jetzt mal gerade gelesen. Und ich weiß, Andreas hat es auch gelesen, also daher verteufelt uns beide. Ich habe mir bei der Batman One Bad Day die Pinguin-Story rausgekramt. Moment, ich muss sie gerade nochmal aufmachen, parallel. Die kommt, glaube ich, nächsten Monat bei Panini. Andreas, korrigiere mich, wenn ich mich irre.
Ich habe absolut.
Ja.
Ja, kann sein.
Die kommen monatsweise, ja. Also die One Bad Day-Reihe sind ja, glaube ich, 7 One-Shots insgesamt, die zu jeweiligen Batman-Villains erscheinen. Wir hatten als erstes den Riddler, den Andreas und ich sehr, sehr abgefeiert haben, von Tom King und Mitch Gerrits umgesetzt. Dann kam jetzt zuletzt Two-Face, gestern, glaube ich, raus. Ja. Die hast du noch nicht gelesen, ne?
Nee, habe ich noch nicht gelesen.
Okay, gut, dann reden wir darüber noch nicht. Nächsten Monat erscheint dann der Pinguin von John Ridley geschrieben, der Drehbuchautor 12 Years a Slave, so unter anderem aber auch die aktuelle Black Panther-Serie für Marvel hatte der umgesetzt und diese Future State Batman-Reihe. Davon müsste ja auch schon einiges auf Deutsch gekommen sein. Und gezeichnet von Giuseppe Camuncoli. Inhaltlich, also es ist ein übergroßes One-Shot mit knapp 60, 70 Seiten. Inhaltlich geht es darum, der Kingpin, der Pinguin ist von seinem Thron gestoßen worden, ist komplett aus Gotham verjagt worden von dem sogenannten Umbrella Man, was eben als seine rechte Hand war. Er versucht sich seinen Platz in der Gothamer Unterwelt wieder zu erobern, sucht dazu ein paar alte Freunde auf und will quasi seinen jetzigen Kontrahenten und ehemaligen Mitbestreiter zu Fall bringen. Moment, Besuch. Meine Tochter scheint anderer Meinung zu sein. Kleinen Moment.
Ich dachte, das wäre Newt.
nee, das war meine Große. Das war's inhaltlich tatsächlich auch schon. Mehr gibt's zu der Story nicht zu sagen. Mir hat es soweit ganz gut gefallen. Also ich war noch ein bisschen gehypt von der. Jetzt habe ich gerade andere Stimmen gehört.
Ich auch.
Ja, hier ging gerade was an.
Ah, okay, gut. Ich dachte, wir haben schon wieder Interferenzen gerade.
Nee, nee. Das ist heute einfach eine chaotische Sendung. Beachten Sie
die Wir hatten auch schon diverse technische Probleme, die ihr jetzt hoffentlich gar nicht mitbekommen habt, weil wir sie rausgeschnitten haben. Aber wir sind hier gerade schon ein bisschen am Verzweifeln.
Das ist alles nicht live.
Genau. Also inhaltlich war es gar nicht so spektakulär. Ich fand die Riddler-Story schon sehr, sehr top-notch zu dem, was jetzt danach kam. Aber sie hat mir trotzdem so viel Spaß gemacht, dass ich sie in einem Zug weggelesen habe. Und vor allem visuell fand ich die Arbeit von Camuncoli und Cam Smith, der hat's gefinished. Also der hat die Finishing Lines gesetzt. Fand ich sehr, sehr toll umgesetzt. Das ist ein super direktes Blockbuster-Artwork gewesen. Und inhaltlich so ein sehr Crime-Comic-fokussierter Plot, der nicht immer hundertprozentig Sinn ergeben hat in dem Handeln der Figuren, aber meiner Meinung nach ausreichend war, sodass ich schon Spaß daran hatte.
Ja, ging mir ähnlich. Genau, ich fand den auch ganz cool. Hatte ich hier, glaube ich, auch geschrieben in dem Moment, wo ich es gelesen habe, dass ich es ganz cool fand. Hat mir Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil es aber auch so anders wie der Riddler war.
Ja.
Es ist nicht so versucht auf Krampf, alle haben dasselbe Ziel in ihrer Story und versuchen das irgendwie zu bekommen, sondern es war ja erst der zweite Band und für mich dann überraschend, okay, komplett anderes Setting, komplett andere Ausgangssituation. Batman hat auch in dem Band gar nicht so viel zu melden. Ich glaube, der kriegt irgendwie 5 Panels, wenn es hochkommt.
Ja.
Und das fand ich eigentlich ganz schön und erfrischend. Klar, inhaltlich jetzt kein fantastischer Titel, auf den ich mich ewig erinnern möchte, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam und wenn man den Pinguin mag, kann man das, glaube ich, schon feiern.
Also ich habe jetzt bis jetzt 4 Comics gelesen aus der Line. Also die ersten 3, also der Riddler war der erste, wie gesagt, Two-Face der zweite, Pinguin jetzt der dritte, den kriegt ihr Deutschleserinnen und Leser jetzt erst im nächsten Monat. Ich bin jetzt gemein und greife mal ganz weit vorweg. Diese Woche kam im Original halt auch die finale Ausgabe zu Ra's al Ghul raus von Tom Taylor umgesetzt und Ivan Reiss. Ich sag jetzt nach 4 Ausgaben, die ich gelesen habe, das lohnt sich. Also ich bin ehrlich gesagt geneigt, ohne die restlichen 3 oder 4 jetzt noch zu kennen, die ich noch nicht gelesen habe, ich denke, das ist wert, komplettiert zu werden.
Cool.
Alle haben mir bisher mindestens ganz gut gefallen. 2 davon waren gigantisch gut.
Mhm. Ja. Cool.
Über letzteren reden wir aber noch mal zu anderer Stelle.
Ja, das, den werde ich auf jeden Fall
auch. Schaue ich mir das vielleicht auch noch mal an, ja.
Mach mal. So.
Wenn wir über Superhelden sprechen, habe ich jetzt ein Band wieder gelesen. Ich habe ihn verschlungen. Ich habe ihn nicht gelesen, ich habe ihn verschlungen. Denn im Splitter Verlag ist gerade Crossover 2 erschienen. Über den ersten Teil hatten wir hier schon mal gesprochen, über den ersten Sammelband. Und jetzt ist der zweite erschienen. Für die Leute, die es noch nicht gehört haben und nicht kennen, inhaltlich geht es im Großen und Ganzen darum, dass das größte Crossover, was möglich ist, geschehen ist. Und zwar, ein Portal hat sich aufgetan auf dieser Welt und alle Comicfiguren kommen in die reale, in unsere Welt und können sich hier ganz normal bewegen wie Menschen. Niemand weiß warum. Es ist einfach passiert und wir müssen damit leben. Und der zweite Band beginnt damit, dass scheinbar irgendein Unbekannter Jagd auf Comic-Autoren macht. Überall sterben bekannte Comic-Autoren. Niemand weiß, warum, wer dahinterher ist. Und wir verfolgen in der ersten, im ersten Heft, geschrieben von Chip Zdarsky, Chip Zdarsky, der undercover unterwegs ist, als Burgerbrater arbeitet, und versucht, Comics aus dem Weg zu gehen, weil er auch Angst hat, gefunden zu werden. In den Nachrichten sieht er, dass ein Brian K. Vaughan erschlagen wurde und noch viele andere Namen, die ich nicht vorwegnehmen möchte, damit ihr das noch selber entdecken könnt. Und dieses Metathema zieht sich da so ein bisschen durch. Und das ist so die große Storyline dahinter. Wer jagt Comic-Autoren, wer bringt die um? Sind es die Comicfiguren selber oder nicht? Ganz, ganz, ganz große Klasse, die Reihe. Geschrieben von Donny Cates. Gezeichnet von Geoff Shaw, glaube ich, ne?
Mhm, genau.
Ja. Und hat mir ganz viel Spaß gemacht, was auf der einen Seite an dem tollen Plot liegt, der wirklich gut funktioniert. Auf der anderen Seite ist es aber von der Metabombe, was amerikanische Comics angeht. Man sieht ganz viele Namen, man sieht im Hintergrund ganz viele Dinge passieren. Comicfiguren treten auf, dürfen verwendet werden jetzt von Donny Cates. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wo im ersten Sammelband noch eher unbekannte Figuren drin waren, im zweiten hat er jetzt irgendwie so ein bisschen Narrenfreiheit bekommen aus gewissen Richtungen und gesagt, hier, verwende ruhig die Figuren, verwende mich ruhig als Comicfigur, obwohl ich eigentlich ein Autor bin, nenn ruhig folgende Namen. Und das führt zu allerlei absurden Situationen, zu witzigen Situationen. Sie machen sich lustig über Talking Heads regelmäßig. Sachen wie Bleeding Cool haben ihren Weg da reingefunden, indem jemand kommentiert, wie, ach, die schreiben doch sowieso über alles. Es ist super. Es hat mir ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht, alles das zu entdecken. Und meine liebste Szene ist, wie Robert Kirkman, der auch auftritt, jemandem erzählen möchte, dass er gar nicht so viel Geld gemacht hat, während er vor drei Ausgaben Action Comics Nummer 1 steht, jetzt bei sich zu Hause. Es ist wirklich super und ich wollte nur noch mal kurz reinlesen und hab's, weil es gerade diese Woche erschienen ist bei Splitter, und hab's direkt noch mal durchgezogen und hab gesagt, dann will ich es heute auch noch mal erwähnen. Ich glaube, Leute, die viel im amerikanischen Bereich unterwegs sind und so ein bisschen was mit den Namen anfangen können und sich da ein bisschen auskennen in der jüngsten Vergangenheit, also nichts, was irgendwie in den 80ern, 90ern passiert ist, sondern so die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, die haben da ganz, ganz viel Spaß dran, die finden da ganz, ganz viel wieder, und beim zweiten Mal durchlesen, kann ich berichten, findet man noch mal ein bisschen mehr.
Ja, absolut. Also der zweite Band beinhaltet jetzt die Ausgaben 7 bis 13 der US-Serie. Du hast es ja eingangs schon gesagt, das erste Heft, also die Ausgabe 7, wurde nicht von Cates verfasst, sondern von Chip Zdarsky, der sich selbst schreibt. Also er schreibt über sich selbst. Das klingt jetzt bescheuert und klingt vielleicht nach einem Versprecher, aber das ist wirklich so. Er schreibt über sich selbst. Und das war im letzten Jahr für mich ein absolutes Highlight, als ich dieses Heft gelesen habe. Ich habe diese Ausgabe so gefeiert. Ist für mich bis jetzt eine der stärksten Ausgaben in der gesamten Reihe. Super toll, super witzig. Natürlich funktioniert es viel, 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 viel besser, wenn man, wie du sagtest, sich auf dem Markt mit Autoren, mit Zeichnern, Zeichnerinnen, Autorinnen etwas besser auskennt, wenn man weiß, wer Scott Snyder ist und Brian Bendis ist, wenn man weiß, was diese Leute gemacht haben, was die Leute geschaffen, geschrieben und gezeichnet haben, dann funktioniert das natürlich noch mehr, weil man sonst wahrscheinlich das ein oder andere Easter Egg, und dieser Comic ist das personifizierte Easter Egg überhaupt, sonst nicht so in dem Detail genießen kann. Für mich absolut herausragende US-Serie momentan. Ich bin sehr, sehr froh, dass das im Deutschen erscheint.
Ja, Tito. Das ist macht
wirklich Spaß.
Ja, solltest du wirklich.
Auf jeden Fall.
Und auch so verpasst man bestimmt viel, aber es ist schon so, zumindest die Namen sollten einem was sagen. Man soll es ein bisschen zuordnen können. Dann ist da schon echt viel drin, was man daraus ziehen kann.
Und alle, die es noch nicht gelesen haben, jetzt hattest du eingeschlossen, die krassesten und wirklich nennenswertesten Sachen, die uns da jetzt am meisten gefallen, sind Sachen, die wir gerade gar nicht nennen können.
Ja.
Weil das so massive Spoiler sind. Mir ballern so viele Szenen durch den Kopf, die ich so grandios fand, die ich jetzt aber nicht sagen kann, weil das so ein Fuck-up wäre. Daher lesen unbedingt.
Wo wir gerade bei Namen sind, die einem was sagen. Ich weiß, dass der Name Akira Kurosawa Emu was sagt.
Oh ja. Aber der Titel, der hier in der Liste steht, der sagt mir gar nichts.
Genau, aber wir haben tatsächlich hier schon mal über Akira Kurosawa gesprochen, nämlich als ich das Spiel, das PlayStation-Spiel vorgestellt habe. Wie hieß es noch?
Ja. Sekiro.
Nee. Dieses Assassin's Creed in Japan von Sony.
Ach so, Ghost of Tsushima.
Danke, Ghost of Tsushima, was? Das hat ja auch schon sehr Akira Kurosawa geatmet,
ja.
Also diesen Regisseur. Und bevor du jetzt total aufgeregt bist, Emo, Nicolas Mahler entschuldigt sich sehr früh dafür.
Ich sehe schon, ich hab's schon geahnt, dass das nur ein Aufhänger.
Dass es ein Aufhänger ist.
Ja.
Und habt ihr schon mal was von Mahler gelesen?
Nee.
Ja, irgendwas hatte ich mal von ihm gelesen. Aber ich weiß nicht mehr was.
Von dem kommen, also das ist ganz eigenes, krudes, aber Zeug, aber ich bin immer wieder total angetan davon. Im Grunde sind das Sammlungen von Cartoons. Immer so vier Panels häufig oder zwei Panels und so. Kurze Serien, die mit einem herrlich lakonischen Humor. Der Typ ist auch also ist er nicht sogar Wiener? Also er ist auf jeden Fall Prototyp österreichischer Künstler. Wir haben den mal beim Comic Talk getroffen und redet dann auch so langsam und hat so eine lakonische. Und dieses ganze Ding ist gleichzeitig eine Reflexion von diesem Markt, von diesem Literaturmarkt und diesem Comic schaffen und ist extrem meta. Er reflektiert also auch sehr, sehr giftig über Presse und andere Berührpunkte, die halt diesen Begriff Graphic Novel total hypen und verkünstlichen, obwohl all das Comic ist. Und das ist aber tatsächlich, der speit dabei nicht nur Galle, sondern er betont immer wieder, dass es keine Trennung von Anspruch und Humor geben muss. Und er beweist das gleichzeitig auch, weil er halt autobiografisch noch ein bisschen davon auch erzählt, wenn er selber blockiert ist und nicht mehr so richtig weiß, ob das noch Sinn macht, weiterzumachen, spricht also davon, ob diese, also ich fand wunderschön, er hat eine Adaption von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit gemacht.
Mhm.
Der nimmt sich oft schweren, hochliterarischen Stoffen an.
Ja.
Etwa zeitgleich kommt also ein leeres Notizbuch raus mit dem Titel Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und er handlettert dann Amazon-Bewertungen mit entsprechenden Sternen und vergleicht, wie er abgerissen wird, trotz seiner kreativen Leistung, wie dieses leere Notizbuch gefeiert wird. Ohne Scheiß, das ist gleichzeitig so lustig, so selbstironisch, so reflektiert und aber wirklich tief, ohne dich zu überfrachten. Also er führt zwar immer wieder große Künstler auf oder große Literaten, die er irgendwie zitiert hat, aber es ist nicht diese unangenehme Form intellektueller Kunst, die bei dir erstmal abklopft, ob du die Namen dieser Künstler kennst, ob du die großen Zusammenhänge kennst, ob du die zitierten Vorbilder kennst, sondern dir die gegebenenfalls auch erklärt und dir erklärt, was jetzt gerade der komische Zusammenhang daran ist.
Schönes Kontrastbeispiel zu Crossover, was wir gerade hatten, wo es ja genau andersrum genau ist.
Also das ist intellektuell komplett ohne Gatekeeping. Und es ist sehr, sehr lustig. Und es ist nicht so verkopft und trocken. Und er zeichnet auch Treffen mit anderen Comic-Künstlern nach. Und Dialoge mit denen. Und es geht eigentlich nur darum, das eigene Schaffen und die eigene Autobiografie zu reflektieren. Und am Ende ist die Quintessenz daraus, dass er weiterhin Freude daran hat, seine Comics zu machen, aber dass der Zirkus, der da rum passiert und wie es adaptiert wird und wie der Markt damit umgeht und wie die Presse damit umgeht, für ihn weit weg und sehr absurd ist und er sich aber davon letzten Endes nicht entmutigen lässt. Ich fand das ein ganz, ganz tolles Buch und immer, wenn ich Maler lese, das letzte, das ich gelesen habe, war Das Ritual. Da ging es um den um einen Schöpfer von Godzilla-Filmen, wo das hier auch nochmal Bezug drauf nimmt, weil er im letzten Kapitel über eine Reise nach Japan berichtet und da auch davon berichtet, wie wir so einen Godzilla-Fanclub kennenlernen, die sagen, oh, da muss er aufpassen mit den Lizenzen, darf auf keinen Fall Godzilla selber sagen, Toho verklagt ganz schnell. Also super Ding, sehr, sehr Meta, haben, glaube ich, nicht viele auf dem Schirm in unserer Bubble und würde ich mal empfehlen, hat mit 16 Euro auch einen sehr angenehmen, lass mich das mal probieren, Preis.
Dann sag noch mal den Namen des Comics, weil darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen.
Das danke dir. Ich hasse das bei anderen Podcasts, wenn die über irgendwas sprechen, am Anfang einmal ganz kurz den Namen nuscheln. Es geht um Akira Kurosawa und der meditierende Frosch von Nicolas Mahler, erschienen bei Reprodukt.
Ja. Das klingt gut. Diese Einleitung von Mathis diente daher, weil ich ein großer Fan. Ich denke, du auch, Mathis, oder? Bist du Fan von Kurosawa?
Ich habe mich tatsächlich.
Oder magst du seine Filme? Damit
ich bin erst relativ spät, habe ich meine Begeisterung für feudales Japan und popkulturelle Verarbeitungen davon gefunden und habe davor mal ein, zwei Filme gesehen, die konnte ich damals noch nicht wertschätzen. Ich glaube, ich müsste das heute mal auffrischen und wäre dann ein großer Fan.
Okay. Ich war jetzt nämlich kurz davor, dich nach deinem Lieblings-Samurai-Film zu fragen.
Nee, da bin ich noch nicht tief genug im Thema drin, aber das ist so eins der Projekte, die noch auf meiner Bucketlist stehen, die mal alle zu schauen.
Darf ich Empfehlungen geben?
Unbedingt.
So aus der Hüfte. Also, wenn du einsteigen willst bei Samurai-Filmen, gerade bei Kurosawa, Frühwerk oder frühere Werke, so um sieben Samurai, wird ja immer genannt. Ja, aber Yojimbo, finde ich, der kam 5 Jahre später, glaube ich, oder 6 Jahre später raus, finde ich sogar noch für den Einstieg ein bisschen lohnenswerter. Mein Highlight ist Ran, sein letzter Samurai-Film von 85. Den gibt's mittlerweile auch koloriert. Ganz, ganz groß. Beste Samurai-Film ever für mich ist aber kein Kurosawa-Film, sondern von 1962 Harakiri. Im Original Seppuku von Masaki Kobayashi. Zwingende Empfehlung. Einer der besten Filme, die jemals gedreht wurden.
Okay, ich habe gespannt und fleißig mitnotiert. Aber 75% der Zuhörer haben jetzt gerade abgeschaltet.
Tut mir wahnsinnig leid, ist mir aber auch ein bisschen egal.
So. Also, es ist egal, ob es dir leid tut oder egal, höre ich ja nicht mehr.
Lieb habe ich sie trotzdem.
Schrödingers Entschuldigung.
Genau. Okay, reden wir wieder ein bisschen über Comics. Jetzt schalten aber wahrscheinlich auch wieder ein paar ab, weil sie damit nichts anfangen können. Ihr wisst, ich lese viel digital momentan, seit einiger Zeit. Du hast die Firma vorhin schon angesprochen, Tochterfirma Comixology, ist ja momentan ein bisschen auf dem absteigenden Ast, also macht es uns Leserinnen und Leser ein bisschen schwer zu lesen, da die Firma mit dem großen A gerade sehr, sehr dabei ist, das Subsegment Digital Comics einzustampfen, Massenentlassungen etc. Auf dem US-Markt tut sich aber ein Konkurrent auf, der recht vielversprechend ist, nämlich Global Comics. Und Global Comics ist eine Plattform, die sich erst in den letzten Monaten entwickelt hat, gerade an der ersten nativen App arbeitet, aber webtechnisch bereits aktiv ist, also du kannst über Browser bereits lesen. Und die haben ein paar ernstzunehmende Publisher mit Partnerschaften ins Boot geholt. Als erstes Player wie TKO Studios. Die haben sowas wie Jeff Lemire's Sentient gebracht. Oder Sarah von Garth Ennis, was auch bei Panini rausgekommen ist. Valiant Entertainment, Top Cow, Source Point Press etc. Dazugekommen sind jetzt aber Image Comics, Boom Studios, Archie, NBM Graphic Novels und Tokyopop.
Da schon.
Wenn man jetzt nicht massiv aktiv ist auf dem US-Markt, denkt man sich jetzt wahrscheinlich, hä? Aber wer da ein bisschen unterwegs ist, gerade in Sachen Indie-Comics, der weiß, das sind mit die größten Player, die man sich überhaupt an Bord ziehen kann. Klar, da fehlt jetzt noch Dark Horse und so weiter. Die haben aber nur mal eine eigene Digitalplattform, wo man kaufen kann. Aber ich finde, das ist recht vielversprechend, dass sich da bald auf dem digitalen Markt ein bisschen mehr tut.
Es klingt also, ich bin jetzt auf die App gespannt. Die wird, glaube ich, sehr ausschlaggebend sein.
Ja.
Aber das klingt auch nach einem guten Schritt.
Da ich im Blog gleich Fragen bekommen habe zu der Verfügbarkeit in Deutschland, kann ich noch nichts zu sagen. Ich habe da noch kein Abo oder Ähnliches probiert. Es gibt da wohl so Flatrate-Abos, die man für ein ganzes Jahr abschließen kann, sodass du dann Zugriff auf das gesamte Archiv, den gesamten Katalog hast. Weiß ich nicht, ob man das aus der EU her abschließen kann. Habe ich noch nicht probiert. Ja, müsst ihr mal schauen.
Da ich mich aus drohendem Interessenkonflikt selten zu dem Thema äußere und nur sehr kompakt, nehme ich die Gelegenheit aber jetzt trotzdem mal wahr. Ich bin mega skeptisch, weil, also ich bin eigentlich, abgesehen von Comics, ein sehr digitaler Mediennutzer. Alle meine Filme, all meine Musik, also da habe ich fast keine physikalischen Medien mehr. Videospiele gehört komplett der Vergangenheit an. Besitze ich, glaube ich, 2 physikalische noch, weil da irgendwelche Spielereien, USB-Spielereien bei sind oder so. Aber Comics war der Comixology-Crash, den ihr ja auch schon ohne mich aufgearbeitet habt, ist im Grunde so das Damoklesschwert, was immer über digitalen Nutzern hängt. Und es gibt Plattformen, die sich etabliert haben, so wie beispielsweise Steam für Video- und Computerspiele. Aber auch da weiß man nicht, man erwirbt befristete Lizenzen. Die sind nicht befristet im Sinne von, sie laufen irgendwann aus. Aber wenn der Service oder der Lizenzgeber es sich irgendwann anders überlegt, kannst du das wieder entzogen bekommen. Das ist immer das Risiko. Das ist bei Steam als Beispiel, was ich jetzt genannt habe, kalkulierbar gering geworden. Das wächst, das gedeiht, das funktioniert und ab und an verschwinden Sachen, aber das hält sich im Rahmen meistens. Bei Comixology, das, was ich von vielen gehört habe, und ich habe da nicht annähernd so viel Kohle drin verloren wie du oder wie manche Leute auf dem Discord-Server.
Ja, verloren nicht. Die Titel sind ja da. Ja, es kommen ja auch regelmäßig neue raus. Nur die Benutzerfreizügigkeit, die sich über die ursprüngliche App gestaltet hat, die gibt's halt in der Form nicht mehr, weil Amazon das eingebunden hat in den Kindle-Zyklus. Das heißt, du musst jetzt in dieser Umgebung lesen und kannst da auch regulär über die App und über den Store deine neuen Comics kaufen. Habe ich ja jetzt auch gemacht mit den aktuellen DC-Titeln. Ja.
Also wir haben neulich tatsächlich im Discord, in unserem Meet and Drink tatsächlich auch mal über das Thema gesprochen. Und da habe ich schon mal propagiert. Also ich mache das, weil ich meine Sachen dann ganz komfortabel aus einer Hand haben möchte. Ich möchte mich mit meinem Account anmelden und dann möchte ich meinen ganzen Bums schnell auf mein Tablet, meine Konsole, sonst irgendwas runterladen und verfügbar haben. Und ich sehe, dass den Comic-Markt für mich als Nutzer und für meine Nutzungsverhalten gerade viel zu segmentiert. Ich habe da gar keinen Bock drauf und würde das noch länger beobachten, ob sich da wirklich etwas zusammenzieht, weil ich befürchte tatsächlich, dass die großen Player, Marvel, DC, Image, am Ende bei Netflix-ähnlichen eigenen Konzepten wie Marvel Unlimited hängen bleiben und dass es vielleicht noch mal ein Sammelbecken für den Rest gibt. Aber ich bin da skeptisch, dass sich noch mal ein großes Ding etabliert. Ja, so weit nicht mein Rant, sondern meine Skepsis als jemand, der das eigentlich total gerne mögen möchte.
Ich bin auch eigentlich ganz zuversichtlich, gerade in Bezug auf Image Comics, weil das tatsächlich der Verlag ist, den ich am meisten lese. Die hatten bis Amazon mehr eingegriffen hat bei Comixology ohnehin die Möglichkeit, weil deren Firmenpolitik das war, dass du die digitalen Comics erwerben kannst und eben nicht an die App gebunden bist, wenn du das nicht möchtest. Das heißt,
das fand ich auch immer gut.
Genau. Die hatten halt ein weiches DRM, da war halt ein Wasserzeichen drin, sodass du sie, das halt nachvollziehbar war, wenn du sie vervielfältigt hast oder sowas. Ja. Mhm. Und damit Schindluder getrieben hast. Aber du konntest sie halt runterladen und konntest sie halt in deinem Reader, den du bevorzugt hast, lesen, hast die Dateien für dich gehabt. Und egal, was dann passiert ist, wenn die Server gecrashed sind oder sowas, gecrashed wären, du hast halt deine Comics, die du bezahlt hast, hast du auf deinen Geräten, auf deinen Festplatten etc. Und das ist eigentlich eine Firmenpolitik, die Image vertritt. Und die waren noch wenig begeistert, als Comixology, als die Umwälzung kam und die genau das abgeschafft haben für alle Verlage. Es gab ja auch noch andere Verlage. Ich glaube, IDW war genauso Onipress und so weiter. Mhm. Die haben alle mit weichen DRMs angeboten, das runterzuladen. Und das Image jetzt hier so eine Partnerschaft mit einem neuen Player eingeht, es sind natürlich jetzt die Modalitäten und sowas noch nicht bekannt, das muss ich betonen, erweckt bei mir eine gewisse Zuversicht, dass halt diese Zeiten auch wieder zurückkommen könnten, dass halt eine Plattform geschaffen wird, wo Leserinnen und Leser das Zeug wieder so laden können, wie sie es möchten, nachdem sie es gekauft haben, aber alle Image-Comics-Titel, die ich gekauft habe, und das waren echt nicht wenige, die habe ich alle, weißt du, die sind alle auf meiner externen Festplatte, weil ich sie mir halt, ich wusste ja, diese Umwälzung kommt, das wird integriert, solange die App noch besteht, kann ich mir das laden, über den Browser notfalls auch, auf der alten Homepage, die es ja jetzt nicht mehr gibt, das habe ich halt alles gemacht, ich habe mir meinen kompletten Back-Katalog runtergezogen. Ja.
Verstehe ich komplett, und ja. Das ist auch nicht, dass ich das ignoriere oder mich davon schon abgemeldet habe, aber genau auf diese Sachen, händisch runterladen, auf eine externe
Hast keinen Bock,
habe ich überhaupt keinen Bock. Wenn ich das digital kaufe, dann möchte ich mich bei dem Anbieter anmelden und dann das direkt auf meinen Device, mit einem Klick auf meinen Device. Ich habe zum Beispiel im Epic Store diverse Freebie-Spiele, wie wahrscheinlich viele von uns, runtergeladen, weil sie da am Anfang, um das Ding zu etablieren, viele kostenlose Spiele angeboten haben. Jetzt, wo ich ein Steam Deck habe, habe ich überhaupt keinen Bock, die bei Epic, wo ich sie erworben habe, runterzuladen, um sie dann extern mit mehreren Handgriffen in diese Steam-Umgebung zu installieren. Wenn da ein Titel bei ist, der mich richtig interessiert, warte ich, bis der im Sale ist und kaufe ihn dann da neu. Ich verstehe komplett, dass du das so machst. Das sind große Mengen, aber das ist halt für eine digitale Nutzung möchte ich mehr Komfort und mehr Sicherheit. Das heißt also, ich beobachte das auch und ich werde da sehr aufmerksam verfolgen, was du dazu auch schreibst. Aber ich werde sehr viel langfristigere Überzeugungsarbeit brauchen, bis ich das nochmal für mich selbst als Nutzer und Kunde anschaue.
Ist ja auch, das ist ja nachher auch wieder so ein Zielgruppending. Ja, für mich ist das digitale Lesen einfach in den letzten 2-3 Jahren ziemlich gewachsen. Ich habe das zwar schon länger, habe ich schon gelesen auf dem Tablet, jetzt mittlerweile iPad, aber es hat sich halt ausgeufert, einfach aufgrund von Platzmangel und so weiter. Und weil ich halt Aktualität dann irgendwann auch bevorzugt habe. Das ist halt exzessiv bei mir geworden und mittlerweile lese ich halt so am liebsten. Das ist einfach eine Sache der Gewohnheit bei mir. Wo wir aber gerade beim Thema sind, ich würde es nur kurz umreißen wollen, bei mir steht es ja gerade in der Liste zwar drin, ich würde gerne noch 2 aktuelle Empfehlungen rausgeben, weil ich hoffe, zumindest bei einem hoffe ich sehr, dass der ein oder andere deutsche Verlag da vielleicht mal ein Auge drauf wirft. Wir haben ja gerade über Image gesprochen, da sind jetzt 2 neue Serien gestartet. Zum einen
ganz kurz, glaubst du wirklich, dass das funktioniert? Du erwähnst ja einen englischen Comic und dann wird denn irgendein deutscher Verlag ins Programm nehmen? Ist das jemals passiert?
Kein Kommentar. Kein Kommentar. Wenn ihr wisstet. Egal, kein Kommentar. Ich habe gelesen die erste Ausgabe von Local Man von Tim Seeley, der Revival und Hack and Slash gemacht hat. Die sind, glaube ich, beide bei Crosscut erschienen. Und Stray Dogs Autor Tony Fleeks. Stray Dogs habe ich auch gelesen. War eine nette Miniserie, die auch bei Image rauskam. Da geht's um einen Typen, der heißt Jack Saber, a.k.a. Crossjack, ist Mitglied eines Superhelden-Teams gewesen, aber nach einer nicht näher benannten Kontroverse ist er aus dem Team geworfen worden, muss jetzt wieder in sein Elternhaus irgendwo im mittleren Westen in den Staaten ziehen, aufs Land hinaus. Seine Eltern haben keinen Bock auf ihn, sein Heimatort hat keinen Bock auf ihn, aufgrund der abgefuckten Sachen, die er wohl gemacht haben soll. Und er muss sich jetzt in ein paar sehr unangenehmen Situationen stellen. Ziemlich netter Auftakt, hat leichte The Boys Vibes, also zumindest sehe ich die da kommen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es in die Richtung geht. Ist wie gesagt bisher nur ein Heft. Hat mir gut gefallen, will ich mal empfehlen. Also wer, ihr wisst
Leute,
ja,
ganz kurz, Image, entschuldige, ja? dass ich dich unterbreche, Emo. Aber bei mir ist gerade ein fieberndes, weinendes Kind dazwischen gekommen. Und da wir nicht mehr so viel haben, würde ich euch vorschlagen, dass ich mich schon mal verabschiede und ihr den Rest ohne mich fertig macht. Dann, weil
machen
die
so.
Frau legt gerade das andere Kind hin. Es ist spät geworden bei uns. Ja?
Ja.
Euch noch viel Spaß und ich verabschiede mich.
Gute Besserung.
Jo, gute Nacht.
Ciao. Ciao. Ja, wie gesagt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin gespannt auf die nächsten Ausgaben und wie sich das entwickelt. Ich hoffe, das Niveau wird gehalten. Und als zweite Empfehlung, und da hoffe ich, dass das war der Titel, den ich meinte, wo ich hoffe, dass ein deutscher Verlag da mein Auge drauf wirft, die neue Greg Rucka-Serie, The Forged. Im übergroßen Format, knapp 60 Seiten, glaube ich, waren es, 50, 60 Seiten, erscheint auch in einem Deluxe-Format, wie wir es von den Black-Label-Serien von DC Comics kennen, also in diesem Breitformat. Ja. Andreas, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Gut, okay. Handelt irgendwann im 11. Jahrtausend. Es geht um die Force Squad, eine Truppe aus weiblichen, sehr agilen und heftig ausgestatteten Soldatinnen, die für die Eternal Empress als Sicherheitskommando dienen und quasi erste Eingreiftruppe. Greg Rucka hat geschrieben, zusammen mit Eric Troutman, mit dem er auch schon zusammen an der Lazarus-Reihe gearbeitet hat, die bei Splitter erscheint. Und gezeichnet wurde es von Nailbiter-Schöpfer Mike Henderson. Du hast schon reingeguckt, oder? Nachdem ich dich bedrängt habe.
Genau, ich habe das erste Issue habe ich gelesen, was du gerade angesprochen hast. Ich bin zumindest interessiert, wie es weitergeht. Ich kann es noch gar nicht
interessiert?
Ich kann es noch nicht so richtig bewerten. Es ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich für Greg Rucka.
Ja, genau, das meine ich. Das meine ich. Also, Greg Rucka ist nun mal ein Autor, der eher sehr ernste, teilweise Crime, teilweise ernste Sci-Fi-Stories schreibt. Meistens mit sehr, sehr, das hat man hier gemein, sehr, sehr toughen weiblichen Protagonistinnen. Hier hast du aber eine extreme Trash-Note drin. Und die fand ich super. Es hatten so eine gewisse Leichtfüßigkeit. Du hast so bei manchen Szenen und manchen Momenten gedacht, ernsthaft jetzt. Ja, das war halt so ein bisschen palpig, ein bisschen vermurkst irgendwie, aber halt immer gewollt. So hat sich zumindest für mich angefühlt. Und das fand ich ziemlich cool. Und insgesamt auch das gesamte Artwork, also zeichnerisch war die Serie echt gigantisch gut, fand ich.
Ja, da, also. Es hat Spaß gemacht. Ich bin da auch so durchgeflogen durch diese Ausgabe. Hm. Aber es werden auch so ganz viele Begriffe um sich geworfen, die alle nicht erklärt sind, mit denen man auch alles wenig anfangen kann. Aber es macht schon Spaß. Ich werde auch das nächste Issue auf jeden Fall lesen, das da kommt, nächsten Monat wahrscheinlich. Bin aber gespannt, wie es weitergeht und ob er das irgendwie, also was es werden soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, was das am Ende werden soll, worum es am Ende gehen wird. Und ehrlicherweise fand ich die Max am Ende sehr hässlich. Aber gut, wenn das größte Problem einer Reihe ist,
genau.
Soll es wohl gehen.
Ich finde auf jeden Fall die Veröffentlichungsweise ziemlich cool, dass sie jetzt hier so umfangreiche Ausgaben machen. Ich meine, er hat ja auf dieses Format auch bei Lazarus umgeschwenkt. Also Lazarus Risen, diese Folgeserie, die mittlerweile bei Splitter auch schon mit dem ersten Band vorliegt. Die kommen ja jetzt irgendwie auch nur noch irgendwie alle halbe Jahr oder einmal im Jahr eine Ausgabe, die dann halt aber auch so um die 60 Seiten hat. Ja. Hier machen sie das jetzt ähnlich anscheinend. Da weiß ich jetzt nicht, wann das nächste Heft kommt, aber ich finde halt das Preis-Leistungs-Verhältnis ziemlich cool. Du hast halt deinen 60-Seiten-Comic und zahlst jetzt, gut, ich bleib jetzt beim Digitalpreis, weil ich es halt digital gelesen habe, zahlst halt 5 € dafür. Und da können sich halt Player wie DC Comics mal eine Scheibe abschneiden, wo die für 40 €, für 40 Seiten dann halt teilweise mal schon 6-7 € haben wollen, ja.
Ja, da bin ich ganz bei dir, also mehr
von zu lesen. 10 Werbung sind, ja.
ja, da, du hast komplett recht.
So, wollte ich eigentlich noch kurz und knapp erwähnen, aber ja, ist ein bisschen länger geworden.
Ja, du, das macht ja nichts.
Ich hatte gerade, fällt mir ein, Splitter erwähnt. Da habe ich auch drüber geschrieben, Splitter macht er jetzt neue Wege. Hast du das gesehen?
Ja, habe ich mitbekommen. Splitter geht zu Kickstarter. Mhm. Aber nicht so, also bei uns war ja sofort.
Nicht so, dass es scheiße ist.
Ja, genau. Bei uns war jetzt eine Diskussion in der Gruppe. Also, wir haben so eine geteilte Gruppe für den Podcast. Und da war dann sofort, muss das sein, ein etablierter Verlag geht zu Kickstarter, was ja auch komplett richtig ist, diese Kritik, die übe ich ja auch oft. Wenn große, etablierte Firmen zu Kickstarter gehen, da Geld einsammeln, rückt das immer so ein bisschen den Fokus weg von den Projekten, die da eigentlich hin sollten. Aber Splitter haben, finde ich, einen sehr angenehmen Weg genommen und lassen über Kickstarter so ein bisschen finanzieren die Deluxe-Edition zum Comic Ein verdammter Handschlag. Die normale Edition kommt sowieso im Verlag, die wird auf jeden Fall veröffentlicht. Und wer jetzt Bock hat auf eine dickere, größere, was auch immer Deluxe am Ende heißt, wir wissen es noch nicht, wir können es noch nicht einsehen, die startet erst Anfang nächsten Monat, die Kampagne, der kann halt über Kickstarter das Ganze funden und sich das so sichern.
Ja, es ist eigentlich ein interessantes Konzept, weil es handelt sich hierbei um das Comic-Debüt, wenn ich es richtig verstanden habe, von Matze Ross und Jan Biantakis.
Ja.
Ich hoffe, bitte verzeiht, wenn ich es nicht richtig ausgesprochen habe. Es ist ja für einen Verlag jetzt auch schon mal gerade im deutschsprachigen Raum, der Comicmarkt ist hier deutlich kleiner als in den USA mit im Vergleich oder in Frankreich, das wissen wir. Das heißt, junge Künstlerinnen und Künstler, die hier mit einem Debütcomic auf den Plan kommen, haben es womöglich, sehr wahrscheinlich sogar, deutlich schwerer, einen Verlag zu finden, der den Comic, den man rausbringen will, so publiziert, wie man sich das selbst gern vorstellt. Und wenn ein Verlag jetzt die Möglichkeit sieht und sagt, okay, wir bringen das jetzt in unserer regulären Edition, wie wir halt unsere Comics bringen, also jetzt obligatorisches Hardcover, gehe ich jetzt von aus, dass die normale Edition so aussieht, aber wir wollen wenigstens versuchen, eine Vorzugsausgabe für euch zu realisieren, so wie sich die Macher das vorstellen. So hat es jetzt der Verlag jetzt auch kundgetan, dass der Großteil des Erlöses der Kickstarter-Kampagne direkt an die beiden geht, an die beiden Künstler. Das ist schon gar nicht mal so uninteressantes Konzept, glaube ich. Also so auch aus Künstlersicht, ohne jetzt Künstler zu sein.
Ja, glaube ich nämlich auch. Ich durfte die beiden auch kennenlernen in Erlangen.
Okay.
Der Max hat mir die vorgestellt.
Ja.
Genau, ist jetzt so den ersten Comic, den sie machen, den ich inhaltlich, zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe, auch sehr ansprechend finde. Und bin jetzt gespannt, wie das läuft. Also ob sich das so etabliert, ob das so der Weg ist in Zukunft. Ich finde es aber zumindest cool, dass Splitter den beiden da unter die Arme greift und so irgendwie eine Option gefunden hat, das Ganze zu realisieren. Ja. Und wie gesagt, bitte Splitter, nicht irgendwelche Comics grundsätzlich darüber grundsätzlich realisieren. Aber für solche Wege ist das, glaube ich, ein ganz schöner Weg.
Ja, also die Kampagne startet am 3. April, um genau zu sein, auf Kickstarter. Der Link existiert bereits. Findet ihr im Blog oder im Newsletter von Splitter selbst. Sie haben angegeben, dass es diverse Stretch Goals geben wird mit Goodies und so weiter, die dann zusätzlich noch an die Bäcker rausgegeben werden. Interessant ist aber, diese Vorzugsausgabe soll es exklusiv über Kickstarter geben. Das heißt, finanziert ihr nicht mit, und die Vorzugsausgabe kommt zustande, weil das Finanzierungsziel erreicht wird. Und ihr seid nicht dabei gewesen, dann kommt ihr da auch nicht ran, außer über den Sekundärmarkt. Ja, also die wird es danach nicht im Verlag geben. Wer so ein Ding haben will, muss damit finanzieren.
Ja, exakt. Ja. Und das finde ich, das klingt auch erstmal gut. Ich bin sehr gespannt, ob und wie es funktionieren wird.
Ja. Okay.
Splitter. Ich habe noch einen von Splitter, habe ich gelesen.
Ja.
Und zwar das Buch Maultier von Cordoba. Hast du davon schon mal gehört? Ich versuche mich derzeit so ein bisschen durch die Sachen von Lupinot zu lesen, der Mann, der auch die alten Knacker gemacht hat.
Ah, okay.
Und das ist so das neueste Buch von ihm. Und das versetzt uns ins Jahr 976 in das Kalifat Cordoba. Und das ist zu dem Zeitpunkt so der Brennpunkt der Kultur. Die haben eine riesige Bibliothek mit ganz viel Wissen aufgebaut. Die Herrscher, die letzten zwei Generationen. Mhm. Und wer irgendwie Kopist werden möchte, wer Buchdruck machen möchte, der geht nach dahin. Wer Wissen sucht, würde nach dahin gehen. Jetzt ist es allerdings so, dass der neueste Herrscher ist, glaube ich, irgendwie 11 Jahre alt. Also übernimmt der Kalif zu dem Zeitpunkt das Ganze. Und der Kalif möchte ganz gerne maximale Macht ausüben und unter der Flagge der Religion möchte er gerne so viele Bücher wie möglich verbrennen, weil er das freie Wissen für das Volk ganz gerne beschneiden möchte. Mhm. Und er sieht die Lösung darin, und so ist das ja oft in der Geschichte schon gewesen, in der Bücherverbrennung. Und
haben wir ganz aktuell. Ganz aktuell.
Ja, USA. Ja, ja, genau, genau. So, das ist immer ein gern gesehenes Mittel.
Wir sind so eine dämliche Rasse.
Das ist wirklich dumm, ja. Und die ganze Geschichte setzt so ein bisschen am Vorabend von der Bücherverbrennung an und man verfolgt den Eunuch Tarit. Der ist, der passt auf die Bibliothek auf, der ist da verantwortlich, katalogisiert und hält das so alles in Stand. Und der hat das auch mitbekommen und versucht, so viele Bücher wie möglich zu retten. Und das Ganze mit, zusammen mit einer Kopistin namens Lupna. Und die beiden sind abends irgendwie dabei, Bücher aus dem Fenster zu werfen. Irgendwie müssen sie die ja wegbekommen. Und währenddessen kommt sein alter Lehrling Marwan in die Stadt und möchte sich ganz gerne dafür entschuldigen, damals nach der Lehre ein Buch mitgenommen zu haben. Und er hat ein Maultier dabei, das allerdings nicht so will, wie er sich das vorstellt. Und kurzerhand beladen die das komplette Maultier mit so vielen Büchern wie geht. Ja, es ist wirklich komplett vollgepackt bis oben hin. Und die versuchen dann aus Cordoba zu fliehen. Und es entsteht so eine Art Roadtrip. Okay. Und inhaltlich geht's in der Geschichte, geht's eigentlich um die Liebe zu Büchern. Also der Eunuch hat noch nie die Bibliothek verlassen. Er kennt nichts anderes. Das ist sein Leben. Er liebt jedes Buch, was er dabei hat. Er kennt jedes Buch. Er kennt die Inhalte. Er hält lange Monologe darüber, warum diese Bücher so wichtig sind für die Menschheit und für das Leben. Also ganz viel Buchliebe darin, aber natürlich auch viel das Thema, was macht Wissen mit der Menschheit? Wie wichtig ist Wissen für Freiheit? Und wie gefährlich ist es denn eigentlich, dass sie diese Bücher dabei haben? Und müssen Bücher denn so teuer sein wie da, die mit Rubinen besetzt sind, etc. pp.
Ja.
Alles sehr lustig, auch sehr cartoonige Optik. Und inhaltlich ganz, ganz toll, mit dem typischen Humor von ihm erzählt, obwohl halt so eine Ernsthaftigkeit mitschwingt immer und da ja auch ein sehr ernstes Thema hinter ist. Optisch muss ich sagen, bin ich hin und her gerissen von dem Band. Zeichnung Leonard Cheminot, wird das, weiß ich nicht, ob das so.
Sehr wahrscheinlich wird es anders ausgesprochen.
Sehr, sehr wahrscheinlich. Der hat so zwei Stile drauf in dem ganzen Band. Das eine ist so sehr cartoonig, er geht weit raus und man sieht, wie der Kalif, also wir sehen von oben den Garten der Bibliothek und wir sehen so Speedlines überall und so Wolken, wo der so lang läuft. Das sieht unglaublich toll aus. Das funktioniert sehr gut. Der kann weite Strecken in diesem cartoonigen Stil auch ohne Worte erzählen und man versteht alles. Das hat wirklich toll funktioniert und das macht er auch regelmäßig über mehrere Seiten hinweg. Da fliegt man so drüber. Und dann hat er einen zweiten Stil, da geht er sehr nah dran. Und dann hast du diese typischen Talking Heads, wenn es halt irgendwie ernst wird. Und dann vernachlässigt er aus meiner Sicht so ein bisschen die Details. Dann sieht es nicht mehr ganz so toll aus. Dann siehst du, dass er darin nicht ganz so geübt ist, zwei Personen, die miteinander interagieren, von sehr nah zu zeichnen und da auch viele Details mit reinzubringen. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Das sieht alles toll aus. Typisch franco-belgischer Stil in dem Moment auch. Aber diese anderen Passagen haben mir einfach viel, viel mehr Spaß gemacht. Aber im Großen und Ganzen eine sehr starke Empfehlung. Das sind 264 Seiten, die ich mal eben an einem Abend weggelesen habe, weil es mich so reingezogen hat, weil ich diese Liebe zu Büchern, zu Wissen nachvollziehen kann, weil die Geschichte toll ist, weil sich die Figuren schön zueinander entwickeln und das alles ganz, ganz viel Spaß macht. Und abgeschlossen ist in einem Band.
Cool. Kostet?
Kostet 39,80 Euro.
Okay. Nice. Schön. Ich würde zum Abschluss auch ganz kurz zumindest noch eine Empfehlung geben. Also da würde ich gar nicht so detailliert ausschweifen wollen, aber ich wollte es zumindest noch erwähnen. Mir ist nämlich, ganz witzig eigentlich, jüngst, ich habe keine Ahnung wie, eingefallen, dass Schreiber und Leser den Mad-Fiction-Comic November in deutscher Übersetzung bringen wollte. Dann habe ich nachgeguckt und habe gesehen, dass sie den schon gebracht haben. Und dann ist mir eingefallen, dass ich die Comics irgendwann mal digital im Sale gekauft habe, aber nie gelesen habe. So, lange Vorgeschichte. Da ich dachte, okay, guckst du mal rein. War erstmal ein bisschen irritiert, weil November ist eine vierteilige Graphic-Novel-Reihe von Mad Fiction und Elsa Cartier und Matt Hollingsworth hat, glaube ich, koloriert. Mhm. Schreiber und Leser bringen die vier Graphic-Novels in zwei Bänden. mit je zwei Graphic Novels. Also ein Band hat im Original immer so um die 80 Seiten gehabt, glaube ich. Und die machen halt so 160 Seiten Bände dazu. Mhm. Also das heißt, in zwei Bänden kriegst du alle vier Ausgaben. Ist ein Crime-Comic. Mad Fraction ist dir bekannt. Also ja. Eisner Award-Gewinner für die gigantische Hawkeye-Serie und hat mit Chip Zdarsky zusammen auch Sex Criminals umgesetzt. Crime-Comics genau. Kannte
grade, ich ein bisschen, ja. Ja. Genau, gerade kommt, glaube ich, auch Adventure Man bei Splitter.
Genau.
Diesen Monat, ja. Also gerade jetzt, parallel zu Crossover, kommt auch der zweite Sammelband bei Splitter.
Ja. Adventure Man. Ja. Okay. November ist Episodenerzählweise gehalten. Es geht um drei Frauen, die nichts miteinander zu tun haben, aber an einem Tag bzw. einer Nacht Kontakt mit der Unterwelt in der Metropole haben, in der sie leben und sich so ihre Pfade überschneiden. Also es gibt zum Beispiel die Frau, die heißt sie, glaube ich, die irgendwann mal angeheuert wird in einem Diner, um für wahrscheinlich eine kriminelle Organisation übers Radio ausgespielte Informationen zu dechiffrieren. Dann geht's um eine Polizistin, die dort in der Funkzentrale arbeitet bei der Polizei und über den Funk diverse Aktivitäten mitbekommt. Zum Beispiel von einer weiteren Frau, das ist die dritte Bunde, die auf der Straße eine liegen gelassene Pistole findet. Und all diese drei Geschichten wirken erstmal komplett unabhängig voneinander erzählt und finden dann aber zusammen. Ist erzählerisch erstmal recht vertrackt wirkend. Ich betone nochmal, ich habe die US-Originalausgabe gelesen und die hat aufgrund des echt üppigen Slangs und des sehr kursiv gehaltenen Letterings ist ein bisschen schwer gemacht, es auch wirklich im Detail zu verstehen. Also ich habe teilweise wirklich ein bisschen Probleme. Und ich bin eigentlich recht erfahren im Lesen von US-Titeln. Also denke ich mal, dass die deutsche Ausgabe da wahrscheinlich ein bisschen besser funktionieren wird. Es war also ein bisschen schwieriger zu lesen, aber die Atmosphäre, gerade aufgrund dieser wirklich tollen Zeichnungen von Karatier, war extrem dicht und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, so dass ich die beiden Bände, gerade weil ich jetzt im Podcast auch drüber sprechen wollte, dann auch gleich direkt hintereinander gelesen habe, also quasi den einen ersten Schreiber- und Leserband, der mittlerweile vorliegt. Ja, hat mir gut gefallen, fand ich überraschend mal was anderes als das, was ich sonst von Mad Fraction kenne. Mhm. Und mir hat's gefallen, dass er sowas auch kann. Ja. Also es geht eher so in die Richtung, wie soll ich es beschreiben? Also es ist jetzt nicht so Ed Brubaker-lastiger Crime-Comic und auch nicht Darwin Cook. Es ist düster, es ist vertrackt und verkopft erzählt, aber teilweise sehr intensiv. Gerade der Anfang des zweiten Bandes, des zweiten US-Bandes, die zweite Hälfte des deutschen Bandes, war sehr heftig. Die Geschichte mit der Frau, die die Pistole gefunden hat, wer das denn liest, wissen, was ich meine. Die fand ich sehr intensiv. Ja. Hat mir gut gefallen, werde ich auf jeden Fall die anderen beiden Ausgaben, beziehungsweise die zweite deutsche Ausgabe mir dann noch irgendwann noch besorgen.
Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, da werde ich auch nochmal zugreifen. Crime Stories kriegen mich ja. Damit rennst der offene Türen bei mir ein.
Ja. November bei Schreiber und Leser erschienen. Erste Band. Genau. Ich habe jetzt aber gerade nicht im Blick, was der kostet.
Weiß ich auch nicht.
Ja.
Cool.
Ja.
Emo, wir haben einen unterwegs verloren.
Ja.
Der Mattes
Buch. Wir haben ihn zurückgelassen.
Ja. Wir haben ihn zurückgelassen. Vielleicht
ist das der
Folgentitel. Ja.
Ja, genau. Den nehmen wir. War mir ein Fest.
Dito. Es war heute sehr chaotisch bei uns, auf jeden Fall. Ja. Hoffentlich kommt bei euch nicht zu viel davon an.
Ja, wegen den technischen Schwierigkeiten sollten wir, genau. Oder besser gesagt, sollte Andreas, das ist der Mastermind bei uns, es nicht schaffen, das so gekonnt rauszuschnippeln, wie ich vermute, dass er es schafft. Entschuldigen wir uns für die technischen Probleme, die wir hatten.
Aber, jawohl. Nein. Passiert.
Ja.
Passiert. Ja. Sonst ist ja auch langweilig. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend.
Ich dir auch. Vielen Dank.
Und euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ja,
macht's gut.
Auch das. Ciao.